HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich sitze am Tisch zusammen mit Alfred Grosser. Mein Name ist Mario Scala. Alfred Grosser wurde in Frankfurt geboren, am 1. Februar 1925, emigriert mit der Familie nach Frankreich, seit 1937 französischer Staatsbürger. Sie kommen ja nicht selten in ihre Geburtsstadt zurück. Es gibt ja auch einige offizielle Daten: 1975 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, 1986 die Goethe-Plakette, 2009 wurde eine Alfred-Grosser-Gastprofessur an der Goethe-Universität eingerichtet. Sie sind ein regelmäßiger und gern gesehener Gast. Inwieweit, wenn Sie durch die Straßen von Frankfurt fahren, erinnern Sie sich dennoch an die Zeit früher? Inwieweit sind denn die Tage und Jahre Ihrer Kindheit dennoch ein wenig präsent, wenn Sie
nach Frankfurt
kommen?
Ein wenig, also vor allen Dingen, ich bin in einem Hotel untergebracht, das ist an der Ecke der Mendelssohnstraße, da bin ich im Nummer 92 geboren, heute ist es eine Pension. In der Nähe des Palmengartens, und der Palmengarten bleibt eine schöne Erinnerung, und ich gehe oft in den Palmengarten. Es gab auch eine Trambahnlinie 3, die fuhr zu einem Brentano-Bad. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Und ich habe ein paar Erinnerungen an das Geburtshaus, das das Haus meiner Großmutter war. Und ich erinnere mich, dass man im letzten Jahr, wo wir da wohnten, verteilte meine Großmutter Nahrung an Leute, von denen man sagte, sie seien arbeitslos. Und ich erinnere mich noch, dass, wie ich 4 oder 5 Jahre alt war, dass da Rhein zugefroren waren und dass man auf dem Main und dass man auf dem Main Schlittschuh laufen konnte.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist wirklich eine ganz ferne Vergangenheit, in der so etwas möglich gewesen ist. Sie sind dann emigriert 1933. Als Juden stand Ihnen ein schlimmes Schicksal bevor. Sie haben mal geschrieben, ohne Hitler wäre ich ein aufstrebender Bürgersohn geworden. Also wenn Sie in Deutschland geblieben wären oder vielleicht nach 1945 zurückgekehrt, was für ein deutscher Bürgersohn wäre Alfred Grosser vielleicht geworden?
Ja, ich weiß nicht, ich war Sohn eines Arztes, Professor für Kinderheilkunde an der Uni Frankfurt, Leiter einer Kinderklinik, die heute noch existiert und wunderbar gedeiht heute noch, wieder aufgerichtet worden ist. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht sicher studiert, ich wäre vielleicht Arzt geworden wie mein Vater. Ich weiß nicht, jedenfalls bin ich nach Frankreich gekommen, mit meinem Vater sofort gestorben ist. Ein paar Wochen, 3 Wochen nach unserer Ankunft in Frankreich ist mein Vater gestorben. Meine Mutter hat dann alles übernommen, kannte kaum Französisch, aber doch eine Art Kinderhaus aufgemacht. Und meine Schwester und ich, sie war 3 Jahre älter, sie sind gestorben nachher, wie wir per Rat vor den Deutschen geflüchtet sind, 1940. Und ich bin sehr schnell Franzose geworden. Wir sind schon 1937 französische Bürger geworden, aus einem ganz einfachen Grund. Frankreich hat so viele Tote im Ersten Weltkrieg verloren, dass man ab 1919 bis ungefähr 1937, wir gehörten noch dazu, Wellen von Ausländern naturalisierte, damit Frankreich neue Bevölkerung bekommt. Polen, Italiener und auch Deutsche, und dazu gehörten wir.
Ich stelle mir vor, das ist mit 8 Jahren noch möglich, so ein Land oder eine Nationalität zu wechseln. Als Junge, als 8-Jähriger, wie leicht ist es Ihnen gefallen? Und wann hatten Sie das Gefühl, so, ab jetzt bin ich Franzose, bin ich kein Deutscher
mehr? Ja, das ist sehr schnell gekommen. Ich kannte kein Wort Französisch, habe es schnell gelernt. 2 Jahre später bekam ich den ersten Preis für Französisch in der Schule. Es ist mir immer alles im Leben leicht gefallen. Ich erkläre in meinem Buch die Freude und der Tod, dass ich immer glücklich gewesen bin. Meine Schwester war schwermütig. Meine Schwester hat wirklich die Transition zwischen Deutschland und Frankreich leidend mitgemacht. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Emigration, an Frankreich. Ich bin voller Franzose geworden und eigentlich bin ich immer glücklich gewesen.
Sie wurden ja oft gefragt als jemand, der zwischen Deutschland und Frankreich viel gependelt ist und viel vermittelt hat. Was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen beiden Ländern, zwischen Deutschland und Frankreich?
Ja, ich weiß nicht, denn es gibt nicht, das ist ein Teil meines Buches, die gibt es nicht, es gibt nicht die Deutschen. Wenn wir das heißt die Hitler-Opfer in Frankreich, wenn wir das 1945 gesagt hätten, gäbe es heute keine deutsch-französische Beziehung. Wir haben gesagt, es sind die Deutschen, die so sind, und die Deutschen, die anders sind. Und zum Beispiel den ersten Redner, den wir 1949 an die Sorbonne eingeladen haben, hieß Eugen Kogon, aus Frankfurt übrigens, der nicht nur die Frankfurter Hefte mit Walter Dirks leitete, sondern auch das berühmte Buch, die SS-Staat, geschrieben hat, weil er 12 Jahre in Buchenwald gewesen war. Und mein Freund Joseph Rovan, der aus Dachau kam, hat sofort einen Artikel geschrieben, der berühmt geworden ist. Und der heißt L'Allemagne de nos mérites, L'Allemagne, das Deutschland, das wir uns verdienen werden. Und die hervorragende Korrespondentin der FAZ in Paris heute, Michaele Wiegel, hat einen Leitartikel, man hat ihr erlaubt, einen Leitartikel zu schreiben, der sagt, heute soll Deutschland das Gegenteil tun und zu sagen, wir werden das Frankreich haben, das wir uns verdienen, nicht nur warten, was Macron tut, sondern zusammen mit Macron die Zukunft gestalten, weil eben Frankreich sich verändert und man nicht aus Deutschland nur zusehen soll, sondern mitmachen.
In einem Buch von Ihnen habe ich dann auch mal den Satz gefunden, wo Sie dann über dann Frankreich nachgedacht haben. Ich glaube, es war Ihr Buch über Frankreich auch. Es gibt eine größere französische Liebe der Franzosen zur eigenen Sprache, also eine Art Anhänglichkeit an die Sprache. Ist das so eine französische Besonderheit? Hat das auch bei Ihrer Sozialisation in Frankreich die Sprache eine große Rolle gespielt?
Sehr viel. Ich habe hervorragende Lehrerinnen gehabt, wie ich angekommen bin. Ich habe 3 Monate in einer Klasse gemacht, dann bin ich gestiegen, wieder eine hervorragende Lehrerin, die abends mit mir Grammatik gemacht hat. Und ich bin unschlagbar in Grammatik. Das ist heute leider verloren gegangen, in Frankreich auch. Und die Sprache, ich liebe die französische Sprache. Ich bin beinahe ganz zweisprachig, besser Französisch als Deutsch. Wenn ich zum Beispiel ins Deutsche übersetze, konsekutiv bin ich nach einer Stunde müde, nach Französisch nie. Wenn ich ein Buch schreibe auf Deutsch, sage ich dem Verleger, oder wenn ich einen längeren Artikel schreibe, sage ich dem Direktor der Zeitung, bitte sieht mal nach, ob Grammatik oder Sprachfehler drin sind. Wenn ein französischer Verleger wagen würde, meinen Text anzurühren, wäre ich wütend.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie das Buch zuerst in Französisch oder in Deutsch schreiben?
Ja, also jetzt, das war ein Vorschlag des deutschen Verlags.
Also Ihr letztes Buch, Le Mensch, das gerade aufgekommen ist.
Le Mensch, das war ein Vorschlag des Dietz Verlags und ich habe Ja gesagt. Nachdem übrigens dasselbe Thema abgelehnt worden war von 2 großen Verlagen, für die ich gearbeitet hatte, Beck Verlag und Rowohlt. Die haben beides abgelehnt und als der Dietz Verlag das erfahren hat, hat er gesagt, machen wir es. Und ich habe natürlich die Bücher geschickt an die beiden Verlage, die mich abgelehnt hatten.
Wenn ich in Ihren Erinnerungen lese, dann ist es ja nicht nur die Sprache, sondern auch oft, wenn Sie auf die französische Kultur zu sprechen kommen, wo ich dann als jemand deutscher Nationalität dann schon sehr viele Unterschiede spüre. Das ist natürlich dann die viel beschriebene Exception culturelle, wo man ja als deutscher Kulturmensch ein bisschen neidisch ist, was die Franzosen da alles machen.
Ja, also ich auch.
Woher kommt denn diese Exception culturelle?
Ja, aber, wird ja auch in der Schule. Aber da ist die Kultur in Frankreich viel verloren. Ich war Ende des Kriegs mit falschen Papieren Lehrer in einer katholischen Schule in Marseille und habe mit den Schülern 15, 20 klassische Stücke durchgemacht. Ich kann auch ganze Zitate von Corneille, von Molière, von Racine machen. Das ist völlig verloren gegangen. Und wenn beim Abitur französische Texte genommen werden, ist es Camus. Ich habe nichts gegen Camus, ich verehre Camus. Aber die Klassik ist beinahe verschwunden. Und das finde ich sehr, sehr traurig, denn ich liebe die französischen Klassiker. Wie gesagt, ich kann viele Stellen auswendig. Ich bin ein begeisterter Victor Hugo-Leser, immer noch, ständig. Die Gedichte und vor allen Dingen Les Misérables, die Elenden. Und eigentlich lese ich wenig deutsche Literatur. Ich habe gelesen, um den Wettbewerb als Studienrat, ich bin Studienrat in Germanistik, Agrégé d'Allemand, und da musste ich einiges lesen. Und eigentlich kenne ich nur das, was ich damals gelesen habe. Das ist viel Rilke. Und das Schriftliche war Goethes erotische Mystik am Ende des zweiten Faust. Schönes Thema. Ich war leider noch nie in Dornach, um zu sehen, wie die Anthroposophen den zweiten Faust spielen. Ich finde, der zweite Faust ist viel interessanter als der erste. Ich finde den ersten, ich weiß, mein Vater war ein Stabsarzt in Frankreich während des Krieges gegen Frankreich und hatte immer den ersten Faust in seinem Rucksack. Wieso, weiß ich nicht. Ich finde es ein schlimmes Stück, ein uninteressantes Stück. Warum Margarete, warum der Verrat, warum die Kindermörderin? Ich finde es viel interessanter, wenn er mit Helena spricht im zweiten Faust. Aber ich lese wenig, ich lese politisch, ich lese soziologisch, denn sonst sitze ich vor Fernsehen. Wir haben 3 Fernsehkanäle mit nur klassischer Musik. Ich höre Musik, Musik, Musik.
Dieser Verlust der Klassik in Frankreich, mir fällt da ein ehemaliger Präsident ein, der sich mal damit brüstete, in der Schule nicht die Prinzessin von Clèves gelesen zu haben. Das ist dann vielleicht ja nicht direkt das französische Pendant zum Faust, aber doch ein ganz großer Klassiker. War das so eine Zäsur, wo man merken konnte, die französische Tradition
geht verloren? Ich weiß nicht, ob Sarkozy wirklich je was gelesen hat. Aber das war gut, denn plötzlich in allen Schulen nahm man sich die Prinzessin de Clèves vor, weil der Präsident gesagt hatte, das nie gelesen.
Das ist doch eine wunderbare Geschichte, wo dann hinterrücks dann doch etwas Gutes dabei rauskommt. Eine kleine List der Vernunft, würde man als Deutscher dann vielleicht sagen. Aber jetzt haben Sie schon so viel über die klassische Musik geredet. Sie haben sich auch drei klassische Musikstücke ausgesucht. Ich bin mal neugierig, ob dann die Version, die ich rausgesucht habe, Ihnen gefällt. Wir haben zuerst die Arie des Tamino aus der Zauberflöte von Mozart im ersten Akt. Ich habe herausgesucht eine Einspielung von Jonas Kaufmann mit dem Mahler Chamber Orchester unter der Leitung von Claudio Abbado. Diese Frage an Alfred Grosser: Warum haben Sie sich denn diese Arie ausgesucht? Ist es Mozart oder eher die Geschichte, dass sich jemand...
Ja, also die Geschichte ist an sich dumm, denn wenn man sich in ein Porträt verliebt, finde ich das an sich furchtbar, aber die Arie ist wunderbar. Und dann haben sie etwas gewählt von meinem Abgott Abbado.
Das ist Zufall gewesen. Also Claudio Abbado mit der Arie des Tamino. Das Bildnis ist bezaubernd schön. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Mario Scala. Das war aus der Zauberflöte die Arie des Tamino. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Auf den Wunsch von Alfred Grosser, der sich diese Arie ausgesucht hat. Herr Grosser, eine besondere Liebe zur Oper, die sich dahinter verbirgt?
Nein, besondere Liebe für Quartette, für Quintette mehr als für Opern. Aber das ist besonders schön, wenn auch absurd ist, dass er sich in ein Bild verliebt. Ich habe meine Frau nicht im Bild verliebt, sondern in der Natur. Und wir sind in meiner 60 Jahren verheiratet. Der Honigmond ist noch nicht fertig. Also das ist alles ohne Bild. Übrigens, heute ist die Technik so verschnitten, Sie können aus einem Bild alles machen. Trump als schöne Frau, das scheint technisch möglich zu sein.
Ja, das ist dann der Photoshop, mit dem dann alles aufgehübscht und alles verändert werden kann, das stimmt. Wenn man Sie fragt, sagen Sie immer, ich bin Franzose, stellen Sie mich bloß nicht als Deutsch-Franzose vor. Würden Sie das vielleicht jetzt variieren? Würden Sie sagen, ich bin auch Europäer, ich bin auch Kosmopolit oder beharren Sie auf der französischen Tradition?
Nein, Europäer und Franzose gehören zusammen. Übrigens weiß man weder in Deutschland noch in Frankreich, dass jeder Mitglied eines Staates der 27 ist europäischer Bürger, so steht es in den Verträgen. Ich bin Europabürger, Sie sind Europabürger und ich bin Franzose. Und ich hoffe, dass wir immer mehr unter Macron französische Europäer, europäische Franzosen werden. Man soll seine Kultur nicht verleugnen, die bleibt. Und Europa ist halt mehrere Kulturen zusammen. Und ich finde das außerdem gut. Und das muss klar gemacht werden von denen, die sagen, in Europa verschwimmen alle Kulturen in eine Kultur. Das ist absurd. Aber ich bin Europäer und Franzose. Ich habe das große Glück, in zwei menschlichen Gemeinschaften mitmachen zu dürfen, mitstreiten zu dürfen, mit den Guten gegen die Bösen. Das ist als Franzose in Deutschland und als Atheist im Katholizismus.
Wie ausgeprägt ist denn dieses französische Nationalgefühl denn noch? Denn man redet ja hin und wieder von der Grande Nation.
Nur in Deutschland.
Nur in Deutschland.
In Frankreich denkt man es.
In Frankreich denkt man es. Wie weit denkt man es heute noch?
Nicht genügend als Kulturnation. Zu viel in der politischen Funktion. Man hat immer noch nicht verstanden, genauso wie in Deutschland, dass man weltpolitisch nur etwas ist innerhalb Europas. Das ist für Deutschland auch so. Und je mehr man das versteht, je mehr Europa gibt es. Das ist ein gutes Ding. Aber in Großbritannien ist das noch viel schlimmer. Der Grande Nation, das ist in den Augen der Briten, Great Britain. Viel mehr noch als in Frankreich. Aber das klingt in England so natürlich, dass man es im Ausland gar nicht sagt.
Nun haben Sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Politik begleitet, auch an prominenter Stelle begleitet. Und Sie sagen, dass ich ein klein wenig mehr Weltveränderer gewesen bin als vielleicht viele andere. Nun, Sie waren oft nah an der Politik dran. Gibt es etwas, wo Sie sagen können, da habe ich besonders verändernd gewirkt? Da bin ich rückblickend sehr stolz drauf, dass ich da mitgewirkt habe. Ja,
auf deutsch-französischer Ebene gewiss. Ich habe viel Aufklärungsarbeit gemacht. Das ist Deutschland in Frankreich erklärt, Frankreich in Deutschland erklärt. Das besteht vor allen Dingen darin, dass ich in Frankreich nur viel Böses über Frankreich sage und Gutes über Deutschland. In Deutschland viel Böses über Deutschland und Gutes über Frankreich. Das ist die normale Aufklärungsarbeit. Ich hasse das Wort deutsch-französische Freundschaft oder Versöhnung. Ich hatte mich nach dem Krieg nicht zu versöhnen mit den Leuten, die von Hitler in Konzentrationslager eingesperrt worden sind. Und erinnere immer daran, dass es heißt, dass ich zitiere vorhin Joseph Rovin, der auch gesagt hat, die Lager sind von Deutschen, aber für Deutsche geschaffen worden. Und das wird heute oft vergessen. Und es gibt eine Generation Historiker, die ich mit meinem Buch angreife, die eine neue Kollektivschuldlegende machen, zum Beispiel für die Diplomaten.
Wie schwierig war es denn, diese Vermittlungsarbeit durchzusetzen? Sie schreiben auch einmal von einem Empfang bei General de Gaulle, wo Sie mit ihm zusammensaßen und er dann sagte, Sie und ich wissen doch, dass auf der anderen Seite Preußen sind. Das ja, heißt, also, es war nicht immer so ganz einfach.
Ja, aber die deutsch-französische Vergangenheit hat es ja nicht, gar nicht gegeben. Es gab kein Deutschland. Und das Hauptproblem in Frankreich ist Preußen gewesen. Unsere Erbfeinde waren England, Großbritannien und das Haus Habsburg. Das sind die beiden Erbfeinde. Deutschland gab es nicht. Preußen ist immer wichtig geblieben. Ich nehme ein Beispiel. Nach dem Krieg ist französische Besatzung in Baden-Baden, also ist die Hauptstadt der französischen Zone. Aus Paris kommt die erste Weisung von der französischen Regierung an die Besatzung. Il s'agit de dénazifier et de déprussianiser l'Allemagne, entpreußen. Und das Wort, das entpreußen, die Notwendigkeit Deutschland zu entpreußen, kommt immer. Und deswegen sagt mir auch de Gaulle, ich und Sie, wir wissen doch, auf der anderen Seite ist Preußen, dass die bösen Preußen Kommunisten geworden sind. Klar, wenn es die Bayern gewesen wären oder die Rheinländer, das wäre erstaunlich gewesen.
Inwieweit hat sich das denn vielleicht tradiert? Weil wenn man heute in den europäischen Gazetten guckt, sagen wir in Frankreich, in Spanien, in Italien oder auch mal ein wenig dann die Resonanz auf deutsche Politik oder auf eine deutsch dominierte europäische Politik liest, sagen viele, diese Vorurteile oder Ressentiments gegen diese Deutschen sind wieder im Aufkommen. Merken Sie das auch in Frankreich?
Nein, also es gibt einiges im Wahlkampf. Zum Beispiel Marine Le Pen hat einen wunderbaren Satz gesagt, wie auch die Stichwahl ausgeht, eine Frau wird Frankreich regieren. Entweder ich oder Angela Merkel. Und dieser Vorwurf, die Unterwürfigkeit an Deutschland ist ständig. Jeder französische Premierminister oder Präsident macht als erste Reise, geht er nach Berlin und trifft Frau Merkel. Wie viele Jahre das noch dauern wird, weiß ich nicht. Und dann wird vorgeworfen, die Unterwerfung über Deutschland. Aber das stimmt nicht. Und die Mehrheit ist, also ist, wir haben noch nie so viel deutschsprachige Minister, wir haben noch nie so viel Annäherung an Deutschland gehabt. Und wenn Sie sehen, was wir noch von Hunderten, nicht nur von Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, aber auch also in Saarbrücken sitzt eine sogenannte deutsch-französische Universität, die gar keine Universität ist, es wird nicht unterrichtet, es wird koordiniert und initiiert, was auf allen Gebieten des Wissenschafts deutsch-französisch ist. Es ist unendlich. Man kann kaum vergleichen mit Deutschland, irgendeinem anderen Land, Frankreich oder irgendeinem anderen Land. Und diese Grassroots-Beziehungen sind so tief, dass auch wenn es oben in der Politik schlecht geht, das bleibt alles bestehen. Und ich finde, das ist ein hervorragendes Ding, das kann sich auch verlängern. Ich weiß nicht, ob Sie Edingen-Neckarhausen kennen, das ist bei Mannheim, Plouguernot, das ist bei Brest am Ende Frankreichs westlich. Die sind seit 50 Jahren verbrüdert. Es laufen dieses Jahr 150 von einer Stadt zur anderen, gehen hin. In Plugarnow, wo ich gewesen bin, lernt man in der unteren Klasse, in der ersten Klasse der Schule Deutsch, um deutsche Lieder zu singen, damit auch die nächste, übernächste Generation noch weiter mit Deutschland macht. Aber das ist nur ein Beispiel. Also diese Verbindungen gehen tief. Es gibt auch das Antideutsche. Einer der Kandidaten hat der Hering von Bismarck geschrieben, wo er alles Deutsche verleugnet, wo er sagt, es ist furchtbar, wir unterwerfen uns Deutschland gegenüber. Aber das hat im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt.
Diese Unterwerfungsfantasien, da kommt man ja dann schnell in den Rechtspopulismus rein. Und Sie haben ja auch schon den Namen der französischen Kandidatin des Front National genannt. Ich hatte immer den Eindruck, dass diese Gefahr von rechts eigentlich in den letzten Wahlen stark übertrieben wird. Das war erst das Schreckgespenst Geert Wilders, das in den Niederlanden an die Wand gemalt wurde. Der hat dann 12% nur bekommen. Und so wie ich es gesehen habe, bestand nie wirklich die Gefahr, dass Frau Le Pen Präsidentin wird. Haben Sie auch den Eindruck, diese Gefahr wird
übertrieben? In Deutschland wurde ständig übertrieben. Sie konnte keine 50% bekommen. Und sie war bei 30, das ist schon viel zu viel. Aber 50 war unmöglich. Und wenn auch ein Pferd gegen Kandidat gegen sie, da hätte das Pferd gewonnen. Sie konnte keine 50%. Und dann sagt man in Deutschland, ja, aber wenn er scheitert, das nächste Mal, man weiß gar nicht, ob sie das nächste Mal dabei sein wird, so viele Konflikte gibt es innerhalb ihrer Partei und so weiter. Also natürlich, Deutschland hat das Anführungszeichen Glück, Anführungszeichen zu gehabt, Hitler in der Vergangenheit zu haben. Deswegen kann AfD nicht so stark werden wie die Front National, denn extrem rechts bleibt verpönt. Wenn auch das Bundesverfassungsgericht in einem furchtbaren Urteil, das ich in meinem Buch zitiere, im Januar gesagt hat, NPD, alle Merkmale des Antifassungsfeindliches. Aber da sie noch nicht ganz stark sind, verbieten wir sie nicht. Das war erstaunlich. Es war nicht begründet, dass der Bundesrat die Klage erhebt, obwohl er recht hatte in allem, was er gesagt hat, der Bundesrat. Aber wir können nicht verbieten, weil sie nicht stark waren. Wenn man 1923 die NSDAP verboten hätte, hätte es keinen Hitler gegeben.
Jetzt wird natürlich viel über den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron geredet. Und da würde ich natürlich auch gern von Alfred Grosser wissen, was er über ihn denkt. In Deutschland wurde ja die These von Didier Eribon diskutiert. Und der hat ja nun gesagt, wer Macron wählt, wählt in 5 Jahren Le Pen. Eine ja gut, diskussionswürdige These, nicht mit der Begründung, weil irgendwann werden sehr viele dann von seiner Politik enttäuscht sein und aus dieser Enttäuschung heraus könnten sie dann nach rechts gehen. Wie würden Sie diese These
Zuerst mal, Macron hat in wenigen Monaten, also ich kenne ihn relativ gut, ich war mal anderthalb Stunden mit ihm zusammen, ich finde ihn sehr beeindruckend und er sagt Dinge, die in Frankreich natürlich unüblich sind. Wenn eine Maßnahme rechts gut ist, nehme ich sie, wenn eine Maßnahme links gut ist, nehme ich sie auch. Weder rechts noch links, ich bin rechts und links. Und damit hat er die Präsidentschaftswahl gewonnen, die anderen Wahlen auch. Ich glaube, Eribon hat keine Ahnung von dem, was er bedeutet. Und es ist die ständige Klage von links und von rechts, dass er weder links noch rechts ist oder zusammen links und rechts ist. Und das geht vielen Leuten auf die Nerven, Eribon im Besonderen.
Sein Buch, Die Rückkehr nach Reims, wird ja in Deutschland viel
diskutiert. Also auf Deutsch übersetzt will er die soziale Marktwirtschaft. So einfach ist das. Sie haben in Deutschland eine sozialdemokratische Regierung mit einer sozialdemokratischen Kanzlerin und die wollen zusammen, dass die Wirtschaft einerseits frei ist und andererseits, dass der Staat auch Macht ausübt. Das nennt man soziale Marktwirtschaft und das funktioniert. Und an sich will das in Frankreich, soll das dasselbe werden mit mehr Mitbestimmung. Und das ist eines der großen Probleme, dass wir in Frankreich die Mitbestimmung kaum kennen und dass sie jetzt eingeführt werden soll durch eine neue Gesetzgebung über die Arbeitsverhältnisse.
Soweit haben wir dann über die aktuelle französische Politik geredet. Es wird in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren sich beweisen, inwieweit die soziale Marktwirtschaft vielleicht von Frankreich neue Impulse bekommt. Wir haben unsere nächste Musik. Alfred Grosser hat sich die Goldberg-Variation ausgesucht. Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Glenn Gould. Sie hören die Sendung Doppelkopf auf HR2 Kultur. Das waren die Goldberg-Variationen, zwei Goldberg-Variationen in der Interpretation von Glenn Gould. Das war auf den Wunsch von Alfred Grosser. Und jetzt diskutieren wir noch ein wenig über sein letztes Buch, denn es hat einen wunderbaren Titel, Le Mensch, einen deutsch-französischen Titel. Mich hat das, was Sie dort geschrieben haben, vielleicht noch stärker als Ihre früheren Bücher an einen anderen, früheren französischen Aufklärer denken lassen, an Montaigne, denn das, was Sie dort schreiben, mit Wärme und Vernunft aufklärerisch beeinflussen. Wäre das ein Vergleich, mit dem Sie leben können? Mit dem
ja, Montaigne, Erasmus nicht vergessen. Und ich glaube, das wäre gute Beispiele für mich. Jedenfalls Montaigne hat viel mehr als ich nicht nur geschrieben, sondern war politisch aktiv, war ein hervorragender Verwalter, Politiker. Und ich habe das alles nicht gemacht, also ist der Vergleich mit Montaigne für mich ziemlich hart, denn er war viel besser in jeder Beziehung, aber ich nehme ihn gerne an. Was ich versucht habe eben ist, ein Plädoyer für mit Wärme Aufklärung, warum Le Mensch? Erstens mal, weil das Wort Mensch auf Französisch nicht dieselbe Bedeutung hat. Homme, das sagt gar nichts. Mensch, das weiß jeder Goethe-Leser, das am Schluss von Wilhelm Meister, das natürlich alle unsere Zuhörer bis zum Ende gelesen haben, steht, nun siehst du aus wie ein Mensch. Sarasto sagt, von seinem Nachfolger sprechen, er ist mehr als ein Prinz, er ist ein Mensch. Und das Menschwerden ist wichtig. In Brüssel gibt es eine jüdische liberale Gemeinde, die wählt jedes Jahr Le Mensch de l'année, der Mensch des Jahres, für jemanden, der sich besonders menschlich eingesetzt hat. Und am Schluss versuche ich zu erklären, dass es einerseits die Verzweiflung am Weltgeschehen gibt. Es wird jeden Tag schlimmer in Syrien, in Jemen. Und ich glaube, die Grausamkeit verstärkt sich. Es gab die Selbstmorde mit Dynamit. Jetzt nimmt man ein 8-jähriges Mädchen, umkleidet sie mit Dynamit und sprengt sie in die Luft aus der Ferne, damit sie viele Menschen tötet. Also schrecklicher könnte es kaum sein. Und andererseits lohnt es sich, Weltveränderer zu sein. Übrigens sage ich meinen Studenten, wenn ihr in der Metro traurige Leute seht und sie anlächelt, seid ihr schon Weltveränderer. Im Allgemeinen antworten die anderen nicht, aber immerhin. Und ich habe versucht, viel zu tun für deutsch-französische Beziehungen, für die Gymnasiasten. Das ist mein liebstes Publikum, Realschulen, Berufsschulen. Ich gehe so oft ich kann hin. Ich habe nie eine dumme Frage bekommen von einem Gymnasiasten oder einem Realschüler, einem Berufsschüler. Von Erwachsenen oft dumme Fragen. Die stellen nie dumme Fragen, die stellen wunderbare Fragen. Zum Beispiel in Aachen, aber nämlich die letzte Frage war, Sie haben ein Buch geschrieben, Die Freude und der Tod. Wie kann man in der heutigen Welt Freude empfinden? Und ich finde, das war eine gute Frage. Und ich versuche zu erklären, dass man Freude empfinden soll, denn ohne Freude kommt man nicht vorwärts. Und ich kenne nur freudige Erzieher, die selbst Anklage machen, die sich traurig finden, sind keine guten Erzieher. Da waren die 1968 ja besonders schlimm, auch die Priester damals. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu sagen, wie einer meiner Freunde, der jetzt verstorbene große Jesuit François Varillon, ich will wirken, damit der andere sei und dass er anders sei. Dass er sei, dass er immer mehr Mensch wird und dass er dann frei entscheidet, was er mit dieser Freiheit tut. Und das scheint mir wichtig zu sein und man versucht zu beeinflussen. Ich bin auch beeinflusst von den anderen. Warum geht es? Distanz nehmen zu seiner eigenen Identität, um das Leiden der anderen zu verstehen. Das ist das Wesentliche. Wenn ich mich nicht selbst betrachte in meinen verschiedenen Identitäten, kann ich das Leiden der anderen nicht verstehen. Ich nehme zwei Beispiele. Es ist, weil ich völlig Franzose geworden war, dass ich die grausamen Kriegsmethoden Frankreichs in Algerien mehr verurteile als noch mehr Grausamkeit woanders. Und weil meine 4 Großeltern Juden waren, meine 2 Eltern Juden waren, bin ich Israel kritischer als gegen andere Länder, die noch mehr unterdrücken, als Israel die Palästinenser unterdrückt. Also die Distanz zu sich selbst nehmen und die Leiden der anderen zu verstehen. Nach dem Krieg sagten wir, die Kontakt mit Deutschland haben wollten, wir können von keinem jungen Deutschen verlangen, dass er das Ausmaß des Hitlers-Verbrechens versteht, wenn wir nicht ein erstes Mitgefühl haben, was die Seinen erlitten haben in den furchtbaren Ausweisungen aus der Tschechoslowakei oder unter den Bomben in Hamburg und Dresden. So einfach ist das heute. Ich habe das hier in der Paulskirche gesagt, an einem 9. November, wo mich Petra Roth eingeladen hatte und es gab Proteste gegen die Einladung, sagte ich, man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, dass er verurteilt die Attentate, wenn man nicht das große Leid mitempfindet in den Gebieten und in Gaza.
Wenn Sie Mitgefühl, Empathie einklagen, dann ist es ja tatsächlich das, was heute sehr stark unter Druck gekommen ist. Ihr Buch Le Mensch heißt im Untertitel Die Ethik der Identitäten. Identität ist ja im Augenblick auch ein viel gebrauchtes, auch ein viel missbrauchtes Wort, aber Sie setzen es ja in den Plural. Also es ist eigentlich nur, es gibt immer nur mehrere. Wenn ich in Ihrem Buch lese, dann ist Zugehörigkeit ja ein Wort, das Sie gerne gebrauchen. Also lieber Zugehörigkeit als Identität?
Ja, es ist teilweise. Also ich habe viele Identitäten. Die einfachste ist, als Fahrer, da hasse ich die Automobile, als Autofahrer hasse ich die Radfahrer. Das ist eine gespaltene Identität. Aber sonst, ich bin Mann und nicht Frau. Und das gibt mir noch in der deutsch-französischen Gesellschaft Vorteile unverdient. Viel weniger als vor 20 Jahren, viel weniger wenn ich in der katholischen Kirche wäre und eine arme Frau, ich mache dann ein ganzes Kapitel über das Schicksal der Frauen. Ich bin Pariser, das gibt mir unwahrscheinliche kulturelle Vorteile verglichen mit irgendeiner Stadt der französischen Provinz. Es rieselt Geld in Paris, das nicht woanders rieselt, wie noch vieles andere. Ich bin eben Mann meiner Frau und wir leben so 60 Jahre glücklich zusammen und das ist ein guter Teil meiner Identität. Ich bin Vater von 4 Söhnen, Großvater von 5 Enkeln, das ist auch ein Teil der Identität. Und ich bin Atheist, wirklich Atheist seit meiner Jugend. Und das ist auch eine Identität. Für mich ist es einfach, für meine Frau, die sehr katholisch überzeugt ist, gibt es nicht, das Paradies gibt es mehr, Fegefeuer gibt es nicht mehr, es gibt das Aufgehen in die ständige, die ewige Liebe Gottes. Für mich gilt der griechische Philosoph, wenn ich bin, ist der Tod nicht. Wenn der Tod da ist, bin ich nicht. So einfach ist das. Und sterben, ich sage das mal, Französischer Alexandre Dumas in einem seiner Romane schreibt, es ist leicht zu sterben, es ist furchtbar nicht zu leben.
Das sind so Sätze, da kann man dann die ganze Philosophie und eine ganze Lebensweisheit hineinpacken. Philosophie und Lebensweisheit ist etwas, was ich in Ihrem Buch Le Mensch, die Ethik der Identitäten, oft gefunden habe, den Menschen etwas mehr zu einem Menschen machen. Das liest sich auch so einfach, das ist auch so ein einfacher Satz wie der mit dem Leben und dem Tod, aber das ist sehr schwer. Sind Sie unter der Last dieses Anspruchs dann schon manchmal erdrückt worden?
Ja, aber meine Kollegen in Sciences Po sagen immer, ich würde Moral einfügen in meinen Unterricht und ich habe gesagt, natürlich tue ich das. Ich bin auch da, um die Studenten zu beeinflussen. Wenn ich Mathematiklehrer wäre, bräuchte ich die Studenten nicht zu beeinflussen. Aber in Politologie, aber in Soziologie und so weiter, man macht ständig Moral, man will es nur nicht zugeben. Und wenn man zum Beispiel über AfD spricht, macht man Moral. Und ich lobe die Kanzlerin, weil sie zum Beispiel sich moralisch ausdrückt und nicht nur zynisch ausdrückt, wenn sie von den Zuwanderern spricht oder wenn sie sagt, Europa ist ein Ort der Mitverantwortung. Und die Mitverantwortung ist auch ein moralischer Begriff. Und das macht jeder, ob er das nun ablehnt oder nicht, er urteilt moralisch. Und ich versuche, die Studenten haben es manchmal unerträglich gefunden, dass ich sie von ihrem Tod und ihrer Zukunft gesprochen habe, aber das gehört zur guten Beeinflussung und ich will beeinflussen. Ich will auch beeinflusst werden, das ist eine andere Frage. Meine Frau beeinflusst mich mehr, als ich sie beeinflusse, nehme ich an. Aber dass ich versuche, moralisch zu sprechen und zu handeln, um Bewusstsein, dass ich das tue, im Allgemeinen tut das der normale Bürger nicht. Und wenn er sagt, und zum Beispiel, das Unpolitische ist politisch. Ich gebe das Beispiel oft von der jungen Sekretärin, die liest einen Fotoroman oder liest irgendein Ding im Fernsehen, wo die kleine Sekretärin den Sohn des Bosses heiratet. Während sie da träumt, ist sie nicht gewerkschaftlich engagiert. Und das Unpolitische ist politisch. Und ich glaube, das ist beim Fernsehen zum Beispiel in Deutschland noch die Krimis. Was ist das? Das ist die Formel, die mal gefunden worden ist. Unwahrscheinlich gut, unterhalten im Sinne unten halten durch unterhalten. Unten halten durch unterhalten. Das heißt, die Unterhaltung dient, das Politische verschwinden zu lassen und die Menschen zu zwingen, durch das Ungehaltenwerden sich nicht mehr um die Dinge der Gemeinschaft zu kümmern.
Wenn Sie sagen oder wenn Sie sich wünschen oder fordern, mehr moralisches Handeln, mehr moralisches Verhalten, dann gibt es ja gute Zeiten und es gibt eher schlechtere Zeiten dafür, wenn man das mal in einen gesellschaftlichen Maßstab überträgt. Ich habe den Eindruck, dass wir in eher schlechten Zeiten leben. Sie sind ja auch, wenn Sie über gesellschaftliche Entwicklung schreiben in der Wirtschaft, sehr empört. Also wenn Sie sagen, was an Bereicherungssucht zum Beispiel, nicht in der obersten Etage, wie Sie schreiben, dann bin ich schon sehr empört und das ist sehr viel Schamlosigkeit. Das heißt, Moral ist ja nicht das, was da im Augenblick in der Wirtschaft und oft in der Politik vorgelebt wird. Haben Sie den Eindruck, das ist keine gute Zeit für eine gute Moral?
Ja, es ist eine Zeit, wo man mehr protestieren sollte, wo man zum Beispiel nicht akzeptieren sollte. Ich nehme ein Beispiel, eine große belgisch-französische Bank, Dexia, die hat sämtliche Städte versichert, ist kaputt gegangen. Der verantwortlich dafür ist, bekommt 400.000 Euro im Jahr Rente während 20 Jahren. Ja, das dürfte einfach nicht sein. Er müsste vor Gericht kommen, aber er kann nicht vor Gericht kommen. Und dann gibt es die schöne amerikanische Formel, too big to fail. Nach der Lehman-Bank-Katastrophe wird keine Bank mehr fallen gelassen, obwohl sie, wenn es schlecht verwaltet werden. Und too big to jail. Einer kommt nicht ins Gefängnis. Wenn er 1 Milliarden verbrochen hat, kommt er nicht ins Gefängnis. Wenn er Ladendieb war, kommt er ins Gefängnis. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist die Vorsitz von Bayern München, wo jemand im Gefängnis war und trotzdem dann wieder was Normales geworden ist.
Das erinnert mich an Ihren ehemaligen, muss man sagen, Mitfranzosen Stefan Essel, der ja auch im hohen Alter noch ein Buch geschrieben hat, das eine sehr große Resonanz bekam mit Empört euch, der Rat an die französische Jugend. Das hört sich jetzt auch nach dem an, was Sie eben gesagt haben. Wäre das auch Ihr Rat an die Jugend? Empört euch mehr?
Ja, also zuerst einmal, es ist ja kein richtiges Buch, es sind ein paar Seiten.
Es ist ein Pamphlet.
Und das war eine der Gründe des Erfolgs. Außerdem war Stefan Essel ein wunderbarer Mensch, mit dem ich befreundet war. Und ich kann nicht tun, was er tut, Gedichte aufsagen in 3 Sprachen. Dass er immer am Ende seiner Reden sagt, er Gedichte auf in 3 Sprachen, Französisch, Deutsch, Englisch, wunderbar. Und er hat ein tolles Leben gehabt, also ich könnte lange über Stefan sprechen. Das Buch empört euch, ja, Empörung genügt nicht. Empörung ist notwendig, um zu beginnen, was zu tun. Empörung ist noch keine Tat. Und dann muss man sich politisch betätigen, dann muss man dabei sein. Und das wird dann schwieriger als die reine Empörung. So Empörung und ich mache mein Leben weiter wie vorher, das ist keine richtige Handlung.
Wenn Sie die Politik beobachten, haben Sie den Eindruck, dass diese Signale, die aus der Wissenschaft kommen, von Stefan Essel, von Ihnen kommen, dass sie gehört werden? Denn man hat ja auch den Eindruck, dass die Politik eigentlich immer so weiter betrieben wird, auch nach der Finanzkrise 2008. Da hat sich eigentlich nicht groß verändert. Und die Befürchtung ist, dass da eine politische Klasse am Werke ist, die beratungsresistent ist.
Ja, also es hängt von an, von wem man spricht. Wenn man zum Beispiel vom Juncker spricht, Präsident der Kommission, der hat 19 Jahre geduldet, dass Luxemburg skandalöse Sachen finanziell gemacht hat, dass Großunternehmen Milliarden in Luxemburg abgelegt haben, um nur 1% Steuer zu zahlen und so weiter. Also das finde ich empörend. Und ich finde empörend, dass ihm das nie richtig vorgeworfen wird, was er 19 Jahre lang getan hat, was heute übrigens in Luxemburg weitergeht. Und auf der anderen Seite nehmen wir jemanden, den ich sehr verehre, seit langen Jahren, auch bevor der furchtbare Attentat war, Wolfgang Schäuble. Was ist Wolfgang Schäuble moralisch vorzuwerfen? Gar nichts. Dass er sich jeden Tag aufrabbeln muss, eine Stunde lang, um fit zu sein, mit der Hilfe seiner wunderbaren Frau. Das ist alles eine moralische Figur. Und dann in der Bundesrepublik wird nicht genügend beachtet, es wird als völlig normal gewonnen, dass sie nach einem wunderbaren Präsidenten einen anderen wunderbaren Präsidenten haben. Und es müsste viel mehr gehört werden, was sie gesagt haben. Das galt schon von Herzog. Herzog, der hervorragend immer gesprochen hat, große Probleme aufgeworfen hat und kaum Beachtung gefunden hat. Aber das lag nicht an ihm.
Wir haben noch eine Musik zum Schluss. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Alfred Grosherr, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Sie haben sich noch ein Quintett von Franz Schubert ausgesucht, ein Quintett mit zwei Celli. Warum? Weil Sie gerne Kammermusik hören, weil Sie gerne Quintetts hören oder hat es Ihnen Franz Schubert angetan?
Also das Trio Mozart, Schubert, Bach ist wunderbar und wer verschuldet Bach am meisten? Gott. Denn ohne Bach gibt es kein Gottbild. Nein, also Schubert besonders und immer mehr auch die letzte Klaviersonate, D960. Das ist ungefähr, das wäre der Himmel, wenn ich an den Himmel glauben würde.
Sie haben eine große Liebe zu klassischer Musik. Sie hören ja auch viel Musik, haben Sie gesagt. Wie oft gehen Sie in Konzerte? Wie ist die Pflege der klassischen Musik in Frankreich? Ist das noch wie vor 30, 40, 50 Jahren? Nein. Oder hat sich da auch etwas verändert?
Nein, wir haben drei Fernsehsender, die nur klassische Musik bieten. Das haben Sie nicht in Deutschland. Und vor denen sitzen wir immer abends. Am meisten nehmen wir noch nicht mal die DVD. Wir haben unzählige DVD wieder nie aufgelegt, haben wir nie Zeit dafür gefunden haben. So viele gute Konzerte gab es bei diesen drei Fernsehsendern. Und abends hören wir Musik. Ich lese keine Romane. Ich lese pflichtmäßig politische oder soziale Bücher, weil es sein muss. Ich lese viel Zeitung. Ich schneide viel Zeitung aus. Übrigens sogar im Flugzeug. Denn da habe ich so ein kleines Spielzeug aus Zelluloid mit runden Ecken. Da darf man, das schneidet noch nicht mal Nägel, aber das schneidet Papier. Also ich schneide viel Zeitungen aus. Ich kann keine Zeitung auf Bildschirm lesen, das gibt's nicht. Aber sonst Musik, Musik, Musik und die klassische Musik. Ich habe vorhin gesagt, immer weniger die Opern, immer mehr zum Beispiel Beethovens Quartette, die Quartette schlechthin, Quintett Mozart hat die unwahrscheinlichsten Quintette geschrieben, die ich ständig auflege und so weiter. Und so und Brahms, Sektor von Brahms sind wunderbare Dinge, also ich könnte weitermachen.
Sie leben in Paris und haben ein Ferienhaus in der Bretagne. Sind Sie ein überzeugter Pariser oder sagen Sie, man muss diese Stadt
anfliegen? Nein, ein überzeugter Pariser. Das ist eine schöne Stadt. Natürlich sagen die Pariser, sie sei die schönste Stadt der Welt. Was vielleicht stimmt übrigens.
Man kann es nicht ausschließen.
Ich nicht. Jedenfalls bin ich ein überzeugter Pariser und immer mehr Bretone dazu. Das sind wieder mal zwei Identitäten.
Also herzlichen Dank an Alfred Grosherr. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala. Und jetzt haben wir noch das Quintett von Franz Schubert mit zwei Celli, interpretiert vom Kronos Quartett.